Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Fabian Fröhlich. Hallo Fabian.
Hi Marco.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns, wir haben uns das erste Mal gesehen, 2018.
Das ja, sein? Sowas. Ja. In Stuttgart.
In Stuttgart, genau, auch in Schwabe.
Ne? Ja, genau.
So wie ich auch. Und ich freue mich auf ein Interview, weil du bist jetzt 29 und ich habe dich gerade gefragt, ob man so formulieren kann. Du kannst entscheiden, wie viel du arbeiten möchtest und wo du arbeiten möchtest.
Ja.
Und das ist großartig und dahinter steht aber nicht ein 20 Millionen Vermögen und du hast jetzt irgendwas allzu Krasses gemacht. Du hast einfach viele Sachen auch parallel gemacht. Du bist erfolgreicher Unternehmer, hast jetzt gerade auch ein Startup gegründet im Immobilienbereich, über das wir mal kurz sprechen. Du hast machst auch viel auf Instagram, du bist wirklich unternehmerisch aktiv, du bist viel am Reisen und du bist eben Immobilieninvestor. Und zwar sowohl Buy and Hold als auch Fix and Flip und das auch noch in der Konstellation mit drei anderen, also ihr investiert zu viert. Genau, das finde ich eine mega spannende Gemengelage und deshalb freue ich mich, jetzt ein bisschen mehr zu erfahren. Und ja, erzähl mal von vorne, also was hast du studiert und wo und wie kam es dann zu Immobilien?
Ja, danke für das tolle Intro.
Ja, gerne, gerne.
wie hat alles angefangen? Also ich habe ganz klassisch Schwäbisch nach dem Abi direkt ein DHBW-Studium gemacht. Also für die, die es nicht kennen, so ein DHBW-Studium ist ein duales Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Da bist du Hälfte der Zeit an der Uni, die andere Hälfte im Unternehmen, sowas ähnliches hast du ja auch
ich
gemacht.
Ich habe genau das gleiche bei Wirtschaftsinformatik nur.
Genau, ja, genau. Maschinenbau war bei mir so die Fachausrichtung.
Schwäbischer, ne? Der Maschinenbaustudent.
So der ganz klassische Maschinenbauer. Ja. Und die Intention bei mir war da echt so, ja, ich wollte immer so nah an den coolen Autos so dran sein und so, wie man halt so sich das vorstellt. Als junger Student, aber das war dann halt irgendwie nicht so die Realität dann. Also ich habe das Studium durchgezogen, habe das alles dann auch ganz normal beendet, habe ein bisschen als Ingenieur gearbeitet, aber so langfristig gesehen habe ich mich da nicht gesehen, so in der Angestelltenbranche.
Okay, und da kriegt man ja Geld, also da muss man während dem Studium zumindest nicht jobben. Genau, wie ging es danach weiter?
Also du kriegst schon eigentlich ganz gut Geld so als DHBW-Student im Verhältnis zu anderen Studenten.
Klar, du kannst jetzt nicht massenweise Eigenkapital aufbauen für Immobilieninvestments.
Nö, das nicht, aber also es gibt halt schon ein paar Firmen, die zahlen schon gut so. Also die Studenten verdienen teilweise mehr als irgendwie unstudierte Leute als Angestellte, Wie ging es weiter? Habe ich als Ingenieur gearbeitet, ganz normal in der Entwicklung, habe so Konstruktion, Entwicklung, verschiedene Sachen gemacht und auch sogar ein paar Patente angemeldet.
Okay, genau. Cool.
Während der Zeit. Und das Einzige, was ich halt so sagen muss, es war so richtig cool, dass ich DHBW-Studium gemacht habe. Ich habe relativ früh gesehen, was ich so nicht so mag. Hätte ich an der Uni studiert, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit verblembert, noch ein Master dran gehängt und dann noch hier ein Urlaubssemester und so weiter. Und dann hätte ich halt mit 25, 26 erst gecheckt, sodass ich da eigentlich mich gar nicht sehe. Aber durch das DHBW-Studium war ich dann schon relativ früh fertig und wusste schon, okay, wie es so läuft.
Kannst du das mal erzählen, du hast gemerkt, dass es nichts für dich war? Warum?
Ja, also ich habe halt so die Perspektive nicht gesehen. Also ich wollte halt nicht mit 50 in so einer Firma sitzen als Chef mit 10, 15 Leuten unter mir von so einer Konstruktionsabteilung oder sonst irgendwas. Also Geschäftsführer gibt es da auch immer nur einen in so einem großen Konzern. Es werden auch immer weniger, es wird immer viel verkauft. Dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man da in so eine Position aufsteigt, schon sehr gering. Und da habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt irgendwie. Die Freiheit, wo ich halt so erstreben wollte, war perspektivisch nicht dort zu bekommen.
Also das ist ja echt früher. Also wie gesagt, ich habe das Gleiche gemacht, auch ein duales Studium, da ist man mit 22 fertig mit dem Studium. Und ich habe dann ja weitere 7, 8 Jahre gebraucht, um zu checken, dass die Angestelltenkarriere nicht die Antwort ist.
Ja.
Das hast du quasi dann mit 22, kann man sagen, für dich.
Ja, das fing so an, also ich war fertig, das war schon cool so in der Firma, es hat mir auch Spaß gemacht, die Kollegen waren cool drauf und so, hat alles Spaß gemacht da, aber dann hatte ich halt so verschiedene Wünsche, wie zum Beispiel, ich wollte mal ein Sabbatical Year machen, damit ich halt reisen kann, so nach dem Abi, typisch der Case, man geht mal ein Jahr weg, habe ich nicht gemacht, dann nach dem Studium wollte ich es halt machen, hat ein bisschen Geld verdient, hätte so mal ein Jahr nach Australien oder so locker mir leisten können, sage ich jetzt mal, aber das ging halt einfach nicht.
Also sagen, wurde dir quasi nicht freigegeben?
Nö, und dann ging es ja immer hin und her und dann hatte ich halt nicht die Freiheiten und musste immer hier mir eine Genehmigung abholen, wenn ich in Urlaub will und lauter solche Sachen. Und dann irgendwann habe ich halt eine Deadline gesetzt und halt die auch dann hart durchgezogen. Ja.
Was heißt das? Du hast gesagt, jetzt...
Ich habe gesagt, jetzt will ich wissen, wie es aussieht. Also ich will so wohl Teilzeit haben. Dementsprechend wurde es nicht genehmigt und dann habe ich einfach gekündigt.
Okay, mit 23?
24, glaube ich. 24,5, so irgendwas. Ja. Und
wie war das, der einfach ins Blaue hinein kündigt? Hattest du eine Idee, wie du dein Geld verdienst? Oder?
Nee, ich habe einfach gekündigt. Okay. Ich habe also wir hatten schon ein paar Immobilien gekauft zu dem Zeitpunkt, so nebenher. Komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen, aber da bin ich schon ins kalte Wasser gesprungen, ehrlich gesagt.
Aber die Immobilien waren vermutlich auch zu dem Zeitpunkt nicht der Grund, wo du sagst, ach, da habe ich so dicke Überschüsse, davon kann ich auf jeden Fall leben?
Nee. Also die erste unternehmerische Tätigkeit, die ich gemacht habe, also war mit meinen Geschäftspartnern zusammen. Wir haben eine Firma gegründet, um irgendwie was mal Unternehmerisches zu machen. Und die Intention war, irgendwas zu machen, wo halt ein Markt der Nachfrage ist. Also wir haben uns jede Woche getroffen, haben überlegt, was gibt es für Opportunities und haben gemerkt, so, okay, gesundes Essen kommt gerade richtig. Und dann haben wir eine Firma gegründet, haben verschiedene gesunde Lebensmittel vertrieben. Also eine Lebensmittelmarke aufgebaut, am Anfang Fremdmarken, irgendwann auch Eigenmarken. Und es lief immer so nebenher. Da haben wir so das Produkt der roten Linsennudeln entdeckt. Also du isst die ja fast täglich, wie ich schon gehört habe. Ja. Vorgespräch, ja.
Meine kleine Tochter, glaube ich, weiß gar nicht, dass es normale Nudeln gibt.
Echt jetzt? Ja. Ja. Geil, ja.
Ist eben, mein Linsen ist viel gesünder als Hartweizen.
Und schmeckt auch gut.
Total, absolut.
Ja, und die haben wir dann eigentlich relativ gut skaliert so, aber dann irgendwann kamen die Großen und haben uns fast überrollt. Wir haben es dann noch rechtzeitig verkauft. Also das Ding war echt, Hauptsache der Lagerbestand war weg. So, das war dann ganz nice.
Okay, und da warst du 22, 23, also neben dem angestellten Job?
Gegründet haben wir 2014, da war ich 22, verkauft haben wir es 2017.
Okay, und hast du daraus, also ich will so ein bisschen auf den Punkt hinaus, mit der Kündigung. Wir haben ja damals auch gekündigt, mit der Idee, Mocation zu gründen.
Ja.
Wir konnten nicht im Ansatz von unseren Immobilien leben. Wir hatten 6 kleine Wohnungen. Wir haben ins Blaue reingekündigt und im Nachhinein sagen sehr viele Leute, das war eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Das empfinde ich rückwirkend gar nicht als so mutig, weil ich hatte nie Angst, arbeitslos zu werden, wenn ich wieder hätte zurück wollen.
Das ist richtig.
Genau, wie ging es dir?
Ich hatte auch keine Angst, weil das Ding ist halt einfach nur, als Ingenieur kriegst du immer einen Job in Baden-Württemberg. Die Frage ist halt nur, mit welchem Gehalt gibst du dich zufrieden? Wenn du halt zu einem Standard-Einstiegsgehalt von irgendeinem Studenten wieder bereit bist zu arbeiten, hast du morgen einen Job. Aber wenn du jetzt sagst, ich arbeite jetzt nicht mehr unter 100.000, dann wird es schon schwieriger. Also es geht eigentlich easy, wieder was zu bekommen.
Ja klar, aber das ist ja fast wurscht. Wenn du sagst, ich will unternehmerisch durchstarten, dann bringt es ja auch nichts, dein Gehalt groß zu optimieren als Angestellter, sondern dann brauchst du eigentlich Freiraum.
Ja, das ist richtig. Deswegen wollte ich ja auch da ein bisschen Freiraum, habe ich nicht bekommen, dann bin ich gegangen.
Okay, und dann, du hast gekündigt, dann sitzt du da und hast den ganzen Tag nichts mehr zu tun.
Nee, also wir hatten schon zu tun, also so mit unserer Firma, dass wir da hier unsere Linsennudeln vermarkten.
Okay, die war da aktiv, ja klar.
Ja, die war aktiv, ja. Haben wir so unsere Linsennudeln vermarktet. Also wir hatten einen Online-Shop, der ging schon gut ab. Wir haben teilweise Aktionen gefahren, da haben wir das ganze Fulfillment-Center lahmgelegt. Die waren da 10 Tage hinten dran mit den Bestellungen, weil einfach gar nicht mehr ging so, weil da kamen so viele Bestellungen rein und sowas haben wir halt dann immer gemacht und auch versucht, dann B2B-Kunden zu verkaufen, halt am Telefon einfach angerufen, so hey, wir haben so ein geiles Produkt, ballert mal in eure so Kochboxen mit die Nudeln rein und sowas, ja. Und das hat dann schon geklappt.
Und nebenbei schon Immobilien gehabt?
Ja, das kam dann irgendwann. Also bei den ganzen Startup-Thema war es so, wir haben alles selber finanziert, auch übers Ingenieursgehalt damals, ja. Und ich habe ja noch 3 Geschäftspartner, die waren auch 2 Ingenieure, ein BWLer, alle DHBW-Studenten, alle 4. Und dann war es eigentlich kein Problem für uns, hier mal so ein paar Bestellungen zu tätigen und irgendwie mal 20.000, 30.000 auszugeben für irgendwelche Waren. Das war schon viel für uns, aber wir konnten es uns auch leisten, ohne jetzt irgendwie jemand fragen zu müssen. Und da haben wir so viele Unternehmer kennengelernt. Und da gab es auch immer wieder so diese Parallelen. Die Unternehmer haben Firma und irgendwie Immos. Und haben wir so die Business Case mal betrachtet und so weiter. Und irgendwann kam halt mal ein Deal, eine Wohnung, ganz klassisch, einfach eine 2-Zimmer-Wohnung bei uns in der Stadt, in der wir alle wohnen, ja. Und dann war die einfach
Welche zu... Welche Stadt?
Bad Rappenau heißt die Stadt, ja. Und die war einfach zu gut, um halt nicht zu kaufen, so die Wohnung. Ich hatte tatsächlich den Deal auf dem Tisch, wollte es kaufen, habe mit der Bank gesprochen, hat eine Finanzierung, Angebot, alles da. weil man wollte natürlich richtig viel Eigenkapital einsetzen, dass ich nicht so viel Kredit habe, ja. Und dann war die Überlegung, entweder ich kaufe das jetzt oder ich nehme die anderen mit ins Boot, wir machen eine neue Firma und kaufen halt deutlich mehr. Und ich belasse nicht bei der einen Wohnung, weil da wusste ich ja nicht, wo die Reise hingeht damals. Und dann haben wir uns da committed, so mal einen Bestand aufzubauen.
Ja,
genau.
Finde ich saucool, den Zusammenhang. Den habe ich auch total festgestellt. Unternehmer und Immobilien kommt oft zusammen, ne?
Weil, Hand in Hand, ja.
Ja, weil man ja auch irgendwie eine Absicherung braucht, ne?
Genau, ja.
Und war das von der Marktphase, war das einfacher zum Einkaufen? Ja, ne, als jetzt.
Ja, wenn ich so überlege, du konntest über die Portale eigentlich jetzt fast alles kaufen können.
Ja, rückblickend, sowieso.
Wir haben
ja.
halt schon so ein bisschen Cherrypicking gemacht. Das heißt, wir haben so die besten Dinge uns rausgesucht, haben schon viel gekauft auch. Und teilweise auch so viel, dass halt echt übel viel Rechnung gekommen sind. So hier Grunderwerbsteuer, das noch zahlen und so weiter. Und dann war es schon teilweise echt viel Eigenkapitaleinsatz, mal kurz gefragt. So.
Kannst du es in irgendeine Größenordnung einordnen, dass man sich es vorstellen kann? Also du hast durch den Vertrieb von Linsennudeln, sag ich jetzt mal, und anderen Lebensmittelsachen, habt ihr zu viert, hat jeder ein monatliches Auskommen gehabt, wovon er leben konnte davon?
Nee, wir sind alle angestellt gewesen, es war ein Side-Project. Also das Gehalt haben wir bezogen durch unsere Arbeitgeber, haben nebenher quasi die Lebensmittel
weil du irgendwann gekündigt hattest.
Da habe ich gar nichts gehabt dann. Gehalt.
Okay, da hast du kein Gehalt gehabt, da hast du aber auch nichts aus den Linsennudeln gezogen.
Die 180 Euro Krankenkasse im Monat bezahlt, freiwillig gesetzlich versichert.
Okay.
Und kein Gehalt, nein.
Okay. Das heißt, von was hast du dann Essen bezahlt?
Ja, man verdient ja nicht so schlecht als Ingenieur, das hat dann schon gepasst.
Hast du aber ein bisschen quasi Rücklagen, eine kleine Startbahn gehabt in deinem
Genau. Okay, also ich habe halt immer sehr bodenständig gelebt, habe halt nichts ausgegeben für irgendwelche sinnlosen Sachen. Ja. Also das Einzige, was ich halt viel ausgebe, so Urlaube und sowas, aber das vergisst man halt auch nie. Da hat man sein Leben lang was davon, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich halt irgendwie mir übelst teure Klamotten kaufe, die ein halbes Jahr später nichts mehr wert sind. Sowas mache ich nicht.
Ja. Glaube ich auch total dran. Also das Erlebnisse, man denkt ja erst, das ist dann weg, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Das gekaufte Statussymbol, das schleift sich mega ab und ist eigentlich Nonsens.
Ja.
Und das Erlebte ist eine Erinnerung, die immer da ist, glaube ich, auch total dran. Ja.
Ja, und deswegen ist mir das dann schon was wert so, aber.
Und woher kam dann Eigenkapital für die Immobilien?
Das gab am Anfang, wir haben bei der ersten Wohnung 20.000 angezahlt, das weiß ich noch. Und das hatten wir halt einfach.
Ja.
Also es war halt einfach da.
Okay.
Ingenieure, 4 Stück. Und es war gar kein Stress.
Das habt ihr in eine Firma eingelegt?
Wir haben eine GbR gemacht.
Ja, okay. Ja.
Wir haben eine GbR gemacht, das ist halt indirekt privat und haben dann halt dort alles reingekauft in die GbR.
Erzähl mal kurz, weil ihr seid ja bis heute zu viert unterwegs, auch unternehmerisch noch bei dem Startup, was du jetzt auch startest. Erzähl mal, wer seid ihr vier? Also für mich war es eine der besten Entscheidungen überhaupt, alles mit Stefan zusammen zu machen oder auch zu viert zu investieren. Bei unseren Immobilien sind wir auch mehr Leute. Aber viele sagen ja, boah, nee, Immobilien machst du auf jeden Fall alleine.
Bei mir ist es so, also einer davon ist mein Bruder. Wer? Den kenne ich eigentlich schon ewig, ja. Und der ist 2 Jahre jünger als ich. Dann gibt es noch einen anderen, Kumpel von meinem Bruder, den kenne ich auch schon ewig, also 15 Jahre oder so kennen wir uns. Und der vierte, den kenne ich auch schon 15 Jahre. Also jeder hat so seine eigenen Expertisen. Wir haben einen Programmierer im Haus bei uns, der kann alles programmieren. Also wenn man die Dienstleistung sich einkaufen müsste, bräuchte man wahrscheinlich so 5 bis 10 Programmierer, würde ich jetzt mal schätzen.
Krass.
Und der geht halt einfach mega ab.
Das ist für das Startup, über das wir gleich reden, was ihr gegründet habt, ist das natürlich ein Mega-Vorteil.
Ja.
Aber war das auch schon für Linsennudeln? War das nicht? Da wurde auch schon programmiert.
Ja, wir haben halt zum Beispiel, wir hatten so einen Prozess, wir hatten eine Webseite und Amazon. Und die Produkte wurden halt gekauft und während des Kaufprozesses mussten wir nichts machen mehr. Das war es dann eigentlich. Ja. Dann wurde alles im Hintergrund abgewickelt und der Fulfillment-Dienstleister hat das Paket am gleichen Tag noch verschickt.
Ja.
Und wir haben nichts gemacht. Also wir haben auch teilweise Ware bestellt. Einmal war es so ein kompletter 40-Tonner voll mit Paletten und ich habe das nie gesehen, das Zeug. Es wurde irgendwo abgeladen. Also nicht im Amazon-Logistikzentrum, sondern im eigenen Fulfillment Service Center und das waren halt echt richtig viel Ware, was wir da bewegt haben. Es war alles digital. Eigentlich für uns war es ein digitales Geschäftsmodell, aber es war halt physische Ware mit dabei.
Ja.
Die abläuft, wo man echt gucken muss, dass es halt rechtzeitig verkauft wird. Ja.
Was ja total cool ist, dass man heute digital ein Geschäftsmodell starten kann, was physisch Ware bewegt, aber man hat damit eigentlich nichts zu tun mit dem
physischen Prozess. Ja, ist richtig. Ne?
Ja. wir sind ja auch bei, wenn man so will, sind wir auch ein kleiner Verlag, wir haben ja auch ein Buch, was aber Print on Demand, also in dem Moment, wo das jemand auf Amazon bestellt, wird das Buch erst gedruckt.
Ja.
Wir haben, fragen immer Leute, ja, hast du nicht eine Palette Bücher in der Garage liegen? Nee,
die gibt's nicht,
die werden erst dann produziert. Und jetzt, ihr seid zu viert, kann man sich das so vorstellen, dass ihr verschiedene Unternehmungen habt, also das Startup, über das wir noch sprechen, die Immobilien, dann gab es das Linsennudeln-Thema und andere.
Mhm.
Und ihr sagt einfach, wir arbeiten alle so viel, wie wir Bock haben und geben Vollgas rein und jeder darf sich dann irgendwann mal ein Gehalt auszahlen oder wie macht ihr das?
Ja, wir haben schon klare Ziele, die wir verfolgen. Also von der Struktur ist es so, die Linsennudeln-Firma haben wir verkauft.
Ja.
Und aber im Asset-Deal, kein Share-Deal, die GmbH haben wir einfach bestehen lassen. Und da muss ich auch kein Geheimnis drum machen, wir haben jetzt keinen richtig krassen Exit gemacht oder so. Das größte Learning für uns war halt einfach das Unternehmerische, was wir da gelernt haben. Das war unbezahlbare Schule, war das, wirklich.
Ich glaube, das ist ein interessanter Hinweis, ne? Weil nicht, dass sich jetzt der eine oder andere Zuhörer denkt, weil du jetzt auch mit Immobilien, die ja schon so ein bisschen eine Freiheit erarbeitet hast.
Ja.
Du hast da jetzt aber keine Million Startkapital gehabt oder so.
Nee, hatten wir auf keinen Fall. Also das Startkapital war die gute Bonität.
Okay, ja.
Das war das Startkapital. Es war nicht mal ein hoher Geldbetrag, sondern einfach die gute Bonität und auch Eigenleistung, welche wir eingebracht haben, um dann die Objekte dementsprechend im Wert zu steigern.
Ja.
Genau.
Okay, und wie macht ihr das? Also was ist eure Vereinbarung? Bei Stefan und mir, da weiß ich eben, wir geben einfach beide Vollgas rein und haben auch Ziele definiert und zahlen uns logischerweise das gleiche Gehalt aus, beispielsweise als Immocation-Geschäftsführer.
Ja.
Wie macht ihr das?
Wir sind jetzt zu vier, drei sind noch so ein bisschen angestellt nebenher. Und bei mir war das damals nicht vereinbar und deswegen bin ich jetzt bei uns als einziger angestellt, aber das ist halt so vereinbar, dass es für alle passt. So.
Okay.
Genau, also es gibt jetzt kein Beef deswegen oder so. Ist auch übrigens ein lustiger Fact am Rande, also was mir sehr oft geraten wird von irgendwelchen Leuten, die mich nicht so gut kennen, so hey, mach doch deine Geschäfte alleine, da verdienst du viel mehr. Und da bin ich halt der Meinung, ich glaube halt einfach, dass es einfach blöd wäre so, weil mit meinem Team, wir verstehen uns so gut, arbeiten schon jahrelang zusammen und ohne uns gegenseitig zu haben, hätten wir halt nie so weit es geschafft. So. Ja.
100% würde ich sofort unterschreiben.
Ja.
Dann erzähl mal über die Immobilienreise. Wir sind im Jahr 2015, 2016.
Mhm.
Ich habe meine erste Wohnung 2015 gekauft. Wann hast du die erste gekauft?
2016.
Okay. Ah ja, okay.
Ja.
Und genau, was ist dann bis jetzt passiert in Sachen Immobilien?
Also 2016 bis jetzt.
Ja.
2016 die erste Wohnung gekauft, so in eine GbR rein. Und dann haben wir immer mehr gekauft, so, ja. Also wir haben echt schon viel gekauft, so, das teilweise echt.
Wo?
Überall bei uns in der Gegend, Heilbronn, Bad Rappenau, Umkreis.
Das sind,
immer schon gut
Bad Rappenau ist wie viele Einwohner?
20.000.
Heilbronn?
Weiß gar nicht genau.
Aber
peinlich.
Ja.
Keine Ahnung, so 200 oder so.
Groß genug auf jeden Fall.
200.000, höchster Gehaltsdurchschnitt in ganz Deutschland haben wir da.
In Heilbronn?
Ja. Also,
ja. Ach so, weil der Jochen da wohnt.
Nee, der reichste Deutsche wohnt da, okay, tatsächlich.
Okay,
ja.
Okay, und das ist ja, kann man sagen, also wirklich eine sehr gute Lage, ne? Also das ist
es ist keine Top-7-Stadt, aber halt von der wirtschaftlichen Struktur echt top auf jeden Fall.
Ja. Okay, und da habt ihr, erzähl mal die Immobilienstrategie.
Ja, also wir haben halt angefangen, einfach Bestand aufzubauen mit dem Ziel, von den Mieteinnahmen einfach chillig leben zu können.
Mhm.
So haben wir immer mehr gekauft. Irgendwann wurde das Eigenkapital halt mal eng so. Die Bank hat immer noch eigentlich finanziert, aber mit Bedingungen halt, ja hier so Kaufpreis finanzieren wir, EK müsst ihr für die Sanierung und Kaufnebenkosten bringen.
Nach wie viel wurde es EK eng? Also ihr habt die ersten Immobilien, habt ihr zu 100% oder zu 120%?
Nee, da haben wir schon irgendwie voll viel angezahlt bei der ersten, weil wir dachten, okay, so weniger Kredit ist besser so.
Ja.
Und im Nachhinein hätten wir es halt andersrum machen müssen. Wenn die Bank halt fragt danach, dann erst geben, nicht vorher freiwillig. Und wann wurde es denn eng? Also so bei 20 oder so, ja.
20 Wohnungen?
Ja.
Gut, aber das...
Da waren auch mal noch mehr Familienhaus dabei mit ein paar Wohnungen, aber ich zähle mal die Wohnungen so. Dann wurde es dann irgendwann eng, weil die Wohnungen sind bei uns halt auch ein bisschen teurer als jetzt irgendwie in der Pampa oder so.
Gut, aber dann reden wir nur ums ihr hattet schon wahrscheinlich ein paar hunderttausend Euro Eigenkapital zur Verfügung, oder?
Wenn du das tatsächlich nicht, ne.
Okay, aber das heißt, ihr habt dann mehr als 100% Kaufpreis finanziert irgendwann.
Ja, es gab halt so ein paar Moves, die waren ganz nice. So, zum Beispiel haben wir ein Mehrfamilienhaus einmal gekauft und dann habe ich einen Tag vom Notartermin den Kaufpreis halt nachverhandelt. Dann gab es halt irgendwie nochmal 50.000 60k Rabatt, ja, und dann hat die Bank halt den Kreditvertrag nicht mehr geändert und hat halt den Rest aufs Giro gezahlt. Ja. Das war jetzt nicht Eigenkapital, das ich hatte, und ich habe das der Bank auch offen kommuniziert, aber das wurde dann damals halt einfach auf unser Konto überwiesen, was halt wieder ein neues Eigenkapital war für ein paar neue Wohnungen. Und so haben wir uns da halt langsam hochgearbeitet. Und irgendwann haben wir halt, da wurde es halt schon, das war schon so ein hartes Segeln im Wind, würde ich mal sagen, in der Bestandsaufbauphase, weil das Einkommen war jetzt halt nicht so hohes vorhanden mehr. Also ich habe ja irgendwann dann gekündigt auch gehabt, es war schon noch da so. Aber bei mir im Kopf war halt so, ey, wo, kein Einkommen mehr, aber wir bauen halt die Immobilien auf, die sind ja schon bald abgezahlt, aber es geht halt viel in Tilgung und das und das und das. Und dann musst du Renovierung vorhalten und so weiter. Das halt schon irgendwie nicht so ein geiles Gefühl war so, dass ich irgendwann gedacht habe, wir müssen jetzt halt mal anfangen zu flippen, ja.
Okay, weil darüber dann das Eigenkapital kommt. Dann lass uns gleich über Flippen sprechen. Wie viel hoch waren Tilgungsraten? Was schätzt 2-3%?
Ja, du, am Anfang war es tatsächlich 4%, weil wir gedacht haben, es ist besser, mehr zu machen.
Ein bisschen mehr EK rein, ein bisschen höher tilgen.
Ja, wir haben schon eine gute Bestandsrendite, muss ich sagen. Ja. Also so, ich weiß nicht genau, es kommt auf die Vermietstand drauf an, so zwischen 8,5% und 11%, würde ich mal sagen. Mietrendite in der Lage, halt ist es brutal geil. Ja, dementsprechend hat es ja schon Spaß gemacht. So. Aber trotzdem bleibt halt cashflow-technisch nicht so viel übrig, wie man denkt. So. Ist halt immer so.
Ja.
Ja.
Okay, und also ich, weil du gerade sagtest, auch hart am Wind segeln, das muss halt jeder für sich so entscheiden. Ne? Also wir haben das auch noch, Stefan, wir haben auch unsere 6. Wohnung mit dem letzten Gehaltszettel noch finanziert und dann hatten wir danach quasi keine Bonität mehr, dann wurden wir unternehmerisch tätig und haben uns dann erst langsam ein Polster aufgebaut, um Sachen auch abgesicherter machen zu können.
Ja.
Aber das muss halt jeder für sich wissen. Ich finde halt, du machst das für dich sehenden Auges und sagst, und dadurch werde ich dann unternehmerisch am Ende belohnt oder nicht. Na, also es gibt, ich will nur den Disclaimer machen, für jeden, der jetzt hört, also es ist nicht zwangsläufig die richtige Strategie, hart am Wind zu segeln. Aber logischerweise ist es natürlich unternehmerisch und finanzmathematisch sehr schlau, mit möglichst wenig Eigenkapital viele Immobilien zu kaufen. Ne?
Ja.
Das, deswegen sagst du das ja auch gerade so, am Anfang haben wir viel Eigenkapital rein, das war eigentlich blöd.
Ja,
ja, okay. Okay, und so, und dann hast du gemerkt, aber jetzt wäre es schon gut, auch mal einfach quasi harte Dollars auf dem Konto zu generieren und da ist dann Fix and Flip die Antwort.
Genau, war die Antwort, dann haben wir direkt mal mit einem Aufteiler angefangen.
Okay.
Ja, das war dann auch schon, also wenn einer anfangen will mit Fix und Flip, würde ich mal so den Tipp geben, nicht unbedingt mit einem Aufteiler anzufangen, also man kann es schon machen.
Erzähl mal, was ein Aufteiler ist.
Also ein Aufteiler ist halt so, man kauft so ein Mehrfamilienhaus, ja, macht eine Teilungserklärung, was heißt, jede Wohnung in diesem Eigentum, also ein Haus, ein Mehrfamilienhaus hat ein Grundbuch in der Regel, wenn es ein Eigentümer hat. Und eine Teilungserklärung heißt dann, jede Wohnung bekommt ihr eigenes Grundbuch, damit man die Wohnungen einzeln weiterverkaufen kann. Und es hört sich in der Theorie so leicht an, aber dann in der Praxis dann doch ein bisschen schwerer dann. Also es hat dann 1,5 Jahre gedauert.
Der erste. Okay, wir haben es noch nie gemacht. Was war die größte Hürde?
Ja, da waren schon so ein paar Sachen so. Also du musst halt wissen, wie du es angehst, der Architekt muss beikommen, dann war eine Wohnung halt riesengroß und die Lage war jetzt nicht so gut, dass man halt einen Eigennutzer gebraucht hat als Käufer und das war die Hürde, dann einen Käufer für die Wohnung zu finden. Das war die Hürde, definitiv.
Und wenn das dann so lange dauert, hat man sein Kapital gebunden und würde eigentlich gerne wieder raus quasi.
Ja, da habe ich schon nicht so ein geiles Gefühl gehabt ab und zu, muss ich echt sagen. So. Also ich glaube, so ich hatte das schlechteste Gefühl von allen, weil ich halt da gekündigt hatte schon und die anderen halt nicht, ne? Und ich habe dann halt schon so, das war so mein, das muss jetzt klappen so, ja.
Und dann
hat sich schon gelohnt am Ende des Tages, aber das war jetzt nicht, da war ich nicht so gechillt wie jetzt damals.
Hat sich gelohnt heißt, reden wir eher von 10 oder 100.000? Oder?
Ja, ist so irgendwas dazwischen so.
Okay, eher cool. Und jetzt gerade hast du mir im Vorgespräch gesagt, habt ihr ungefähr 20 Fix- und Flip-Projekte angekauft?
Ja, also wir haben so 20 Flips angekauft, so 10 davon haben wir schon verkauft etwa und so 10 circa sind jetzt gerade in der Vermarktung, gehen jetzt rein so in die Vermarktung demnächst, ein paar sind schon in der Vermarktung, ein paar sind im Ankauf, also 10 sind jetzt noch in der Abwicklungsschleife zwischen Ankauf und Verkauft. Und 10 haben wir schon durch oder so ein paar mehr, ich habe es nicht genau gezählt.
Okay, und wie viel habt ihr langfristig im Bestand, die ihr halten wollt auch?
Ja, so bisschen über 20 haben wir so.
Wohnungen.
Ja.
die alle, was werden die Quadratmeter Kaufpreise haben? 3.000, 4.000 Euro? Oder?
Ja, mittlerweile, ja. Also wir haben aber nicht ganz so viel dann manchmal bezahlt.
Ja, ja, ja. Okay, okay. Und ist das nur ganz grob von der, würdest du schätzen, diese 20 Wohnungen mit ihren 9-10% Mietrendite, was ja wirklich richtig, richtig gut ist, ne? Also
ja.
Da muss man erstmal hinkommen. Wobei ich witzigerweise, wenn ich unsere ersten 6 Wohnungen anschaue,
sind die auch so.
Da sind wir bei 5 von 6, sind wir auch in der Region.
Ja.
Obwohl die teilweise in Ludwigsburg, also auch bei Stuttgart, ein echt guter Standort sind und so. Das entwickelt sich halt über die Zeit. Würdest du sagen, also wie viel kommt da, wie viel könnte man Cashflow rausziehen? Könnte da einer oder ihr 4 davon leben oder?
Ja, könnte man schon davon leben, ist halt eine Frage des Lebensstandards, ne?
Ja, okay, ja klar, ja, ja, klar. Aber also, da reden wir über ein paar tausend Euro freien Cashflow pro Monat, was wahrscheinlich aus den Einheiten rauskommen dürfte.
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
Weil das, man Mietrendite, es ist zwar immer krass, also man darf, glaube ich, nicht nur auf die Mietrendite zielen, langfristig, aber ein Zusammenhang ist ja klar, irgendwann ab 5-6% Mietrendite ist ja jedes Prozent mehr purer Cashflow.
Ja, und Steuern halt auch noch dann.
Ja, gut, klar. Ja, logisch. Ja.
Also wir nehmen das Geld halt eigentlich ab und zu nur, wenn wir es brauchen, so Einmalzahlung mäßig, aber nicht jetzt jeden Monat kriegt der den Betrag überwiesen oder so.
Ja, ja.
Wenn man halt Geld braucht für irgendwas, nehmen wir es halt.
Okay.
Ja.
Was ich so krass finde bei dir, du machst irgendwie viele Sachen parallel und es wirkt ehrlich gesagt auch total, total leicht. Also du bist immer entspannt und hast Zeit auch so vom Gefühl, was ich echt krass finde. Also echt hohen Respekt dafür. Du hast auch noch parallel einen großen Instagram-Account aufgebaut.
Mhm.
Also wie viele Follower hast du?
116.000 sind es gerade.
116, das muss man sich mal überlegen. Das zu bekommen ist echt schwierig.
Das waren letztes Jahr waren es 135, so. Es sind weniger geworden.
Echt?
Okay. Ja, 20.000 weg.
Warum?
Keine Ahnung, also ich denke mal, ich war viel Travel-Content gemacht und so, dann kam halt Corona und so, ich habe ein bisschen weniger gemacht, ich war trotzdem auch ab und zu reisen so, habe es nicht immer gepostet, weil es nicht immer so gut ankam,
okay,
aber
es kam nicht an Travel-Content?
Ja,
was hast du für
die Content Leute haben halt gemacht? Geschrieben, was es soll und so, warum ich jetzt weggehe im Lockdown und sowas, teilweise, aber ach, ich habe es halt trotzdem gemacht.
Ach, jetzt verstehe ich, okay.
Weil ich halt, wenn ich reisen will, dann gehe ich halt, wenn die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, ja. Und dann ging halt ein bisschen was weg. Und ist auch ehrlich gesagt nie mein Fokus gewesen, das so groß zu machen. Der Fokus und der Grund, warum ich überhaupt mit Instagram angefangen habe, war es, ein Netzwerk mir aufzubauen. Weil wenn du an der Tür klopfst, du willst mit jemandem sprechen und du hast nichts, wo irgendwie ein Grund ist, dass die Person dich interessant findet, ist schwierig. Und Instagram war immer so der Grund, warum die Leute sich mit mir treffen wollten dann, wenn ich halt nach einem Termin gefragt habe. Und das hat auch echt gut funktioniert. Irgendwann kam dann so Kooperation mit dazu, dann gab es halt Geld, mal hier so ein paar tausend Euro für eine Kooperation dann da und es war aber nie mein Ziel und es hat mir ehrlicherweise auch nicht so viel Spaß dann mehr gemacht, als ich die Kooperation angenommen habe, aber es ist halt auch schwer Nein zu sagen, so wenn es halt da ein bisschen Geld auf der Straße liegt, du musst nur aufheben, so, aber das führt halt immer zu Distraction.
Sowas. Du hast, was ist, kannst du einen Instagram-Tipp Nummer 1 geben?
Ja, schau einfach bei den, also mach den Avatar. Mach den Avatar und dann such dir 5 bis 10 Profile raus, die dem Avatar ziemlich genau entsprechen. Analysier deren.
Was ist ein Avatar? Erklär's mal für die Leute.
Ein Avatar ist halt so eine Person, die halt dein Vorbild ist. Also du kannst zum Beispiel sagen, dem sein Zeug finde ich das cool, den Teil von dem Influencer finde ich den Teil cool und dann matchst du halt die Sachen, die halt gut dir gefallen und machst halt eine Person, die quasi den Content postet, der dir persönlich zusagt. Und dann tust du aber nicht das Posten, was dir gefällt persönlich, sondern was bei den anderen, also die das schon gemacht haben, was bei denen halt gut ankam. Machst du einfach den Content einfach nach und fertig. Dann kommt es gut an. Ja.
Ja, ja.
Einfach genau das Gleiche, was die bei den anderen läuft, selbst machen.
Also wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer denkt, hey, was soll jetzt das? Ich kann nur wirklich, also mit Instagram, ne, auch im Kontext der Immobilien, ich kann nur wirklich doppelt unterstreichen, was du sagst in Sachen Netzwerk. Also ich habe selber ja Instagram einfach mal gestartet und anderthalb Jahre lang täglich ein kleines Video gemacht, was so passiert.
Deinen Vlog hast du hart durchgezogen.
Ja, hab ich hart durchgezogen.
Wirklich.
Bis irgendwann meine Frau gesagt hat,
reicht's.
Du machst Podcast und YouTube und mehrmals die Woche, musst du jetzt noch jeden Tag so ein komisches Instagram-Video
machen?
Das war so geil. Genau was du sagst, ist der Effekt. Also es geht nicht darum, dass ich da jetzt Hunderttausende von Follower aufbaue und nachher, keine Ahnung, mit einem Werbedeal plötzlich Millionen verdiene. Das ist natürlich überhaupt nicht der, sondern der Ansatz war Netzwerken.
Ja.
Und das war so krass. Du hast mit jedem, den ich getroffen habe, der wusste, hat dann irgendwie sich die letzten ein, zwei Videos angeguckt, man hatte ein Gesprächsthema, man war total interessant, weil man irgendwas verkörpert hat. Ist ja egal, was das ist, ne? Und das hat mir also wirklich schon Kontakte und Immobiliendeals ganz deutlich gebracht.
Ja, definitiv. Also keine Frage, es gibt Leute, denen macht das Spaß, die Kooperation und so weiter. Ist auch ein sehr gutes Geschäftsmodell, lukrativ ist auch übrigens. Aber das sehe ich mich halt einfach nicht.
Also mit Kooperation ist gemeint, dass jetzt zum Beispiel, das kann man sagen, ne? Du hast Braun zum Beispiel.
Ich nehme zum Beispiel ein Buch von dir in die Hand und halte es in die Kamera, dass die Leute dein Buch bestellen bei Amazon und du bezahlst mich dafür.
Genau. Was kriegt denn, wenn jetzt jemand eine Million Reichweite hat? Was kriegt der für einen Post?
Da können Sie ganz normal nachlesen im Internet. So zwischen 5 und 10 Euro TKP.
Okay.
Also schon.
Also reden wir über ein paar Zehntausende pro Post, ne?
Möglich, ja. Definitiv. Und es kommt auch wieder darauf an, wie gut verkauft man sich.
Ja. Aber da reden wir jetzt von Millionen Followern, ne?
Ja, also klar.
Wenn du einmal postest, frage ich dich jetzt nicht nach den genauen Beträgen, aber da werden jetzt wahrscheinlich nicht 50.000 Euro sein, aber auf jeden Fall Geld, das man auch spürt, ne? Das
ist natürlich schon.
Ja. Ja, cool, okay. Und also das finde ich eben so krass, ne? Weil ich weiß ja selber, was es Arbeit ist, ein Instagram zu machen, und du hast das ja dann sehr stringent durchgezogen über viele Jahre, sonst hättest du nicht solche Follower. Ne?
Ja, das Ding ist halt, warum es bei mir halt so gut geklappt hat, war, am Anfang gab es halt nur Post, Instagram-Post war so alles, was es gab. Ja. Das war ganz geil. Du machst einen Post, 5 Minuten erledigt jeden Tag.
Ja.
Dann kam die Story mit dazu und dann ist so, jetzt morgens Story, mittags, abends, und klar, wenn man es in der Routine drin hat, geht's, aber dann kommen halt auch solche Faktoren wie zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, deine Frau sagt so, jetzt reicht's mal mit dem Ding. Ja. Und wenn du dann halt mit Leuten im Umfeld bist, die das nicht gewohnt sind, ist halt irgendwie doof, ne? Und dann kamen noch Reels dazu, und es wird immer zeitaufwendiger. Also die Reichweiten, wenn man halt alles spielt, werden auch immer größer, muss man auch sagen, aber der Zeitaufwand, wenn du richtig gut sein willst bei Instagram, das halt auch den Leuten das Spaß macht, als Entertainment das zu sehen, so, ist schon so 3 bis 4 Stunden am Tag.
Ja.
Hätte ich schon gesagt, Minimum, eher mehr.
Und das finde ich so krass. Auch dieses, was du gerade sagst, dieses, du umgibst dich ja, du hast permanent mit Leuten zu tun, die das nicht machen erstmal per se, weil die meisten sind ja keine großen Influencer.
Ja.
Und du bist aber permanent am darüber nachdenken, wie du die nächste Story machst, wie du den Content machst. Und das finde ich extrem anstrengend auf Dauer.
Ja, manchmal macht es ja Spaß, und die haben auch so ein Umfeld, wo alle das machen und so weiter. Aber ich kenne auch einige da. Aber es ist halt einfach, wir machen immer mehr Spaß. So.
Ja.
Deswegen sind wir jetzt auch hier.
Ja. Genau. 7 Plus Club heißt dein Startup, was ihr gestartet. Wann habt ihr gestartet?
Gegründet haben wir dieses Jahr im Februar, glaube ich, war der Notartermin. Und letztes Jahr im Hintergrund halt entwickelt, aber ohne Firma.
Also Februar 2021.
Ja.
Okay, und genau, erzähl mal, was ist das?
Das ist eine Plattform für Immobilientransaktionen ab 1 Million Euro aufwärts.
Deswegen 7 Plus.
Deswegen 7 Plus ab 1 Mille. Mhm. Und das sind halt ganz viele Ankaufsprofile von Investoren hinterlegt, die suchen halt etwas Bestimmtes, also Grundstücke können das sein, Bürogebäude, Wohnhäuser, was weiß ich, ja, alles Mögliche gibt es, Krankenhäuser, Flughäfen gibt es auch teilweise, also Spezialimmobilien, also alles ab 1 Million Euro aufwärts. Und das sind teilweise institutionelle Investoren, teilweise Privatiers, Projektentwickler, Bauträger und so weiter. Und auf der Verkäuferseite sind dann auch Marktteilnehmer, es können Makler sein oder auch Projektentwickler oder direkte Eigentümer. Und die können ein Objekt nicht online inserieren, sondern die können eingeben, was sie zu verkaufen haben. Wir schauen dann, wer sucht genau das, was der Kollege hier zu verkaufen hat, und bieten dann die Möglichkeit, mit einem Klick die Käufer zu kontaktieren, um dann eben den Deal off-market zu platzieren, denn das Objekt wird nie inseriert. Es wird rein so angeteasert bei den Investoren, die grundsätzlich Interesse haben, und dann kann man dann in den Austausch gehen und die Transaktion vollenden.
Wie schätzt du, also du hast mir gesagt im Vorgespräch, das ist eine Off-Market-Plattform.
Ja.
Was man erstmal tatsächlich, also wo man erstmal skeptisch ist, wenn man das hört und denkt, Moment mal, eine Plattform ist doch per se dann On-Market, ist sie aber tatsächlich nicht, weil man kommt nicht in euren Club einfach rein. Man muss auch relativ viel bezahlen, dass man da dann anbieten darf und so. Und wie würdest du sagen, also kannst du mal den Unterschied zwischen On und Off, wann ist für dich ein Deal ein Off-Market-Deal?
Ja.
Gibt es davon viele, oder?
Ja, ich kann mal ein ganz klassisches Beispiel machen. Also der Vertriebsprozess bei einem größeren Maklerhaus, also bei allen größeren Maklerhäusern, läuft in der Regel so ab. Es kommt ein Objekt rein, es wird ein Auftrag geschrieben. So ist der erste Step. Der zweite Step ist, es wird ans Netzwerk angeboten. In dem Moment ist halt noch Off-Market. Also wir kriegen halt ein paar Interessenten, kriegen einen Anruf oder Leute, die halt Interesse haben, irgendwas zu kaufen, kriegen einen Anruf, kriegen eine Mail mit ein paar Infos, so, hey Marco, hast du Bock, ein Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg für 600.000 zu kaufen?
Spontan, ja.
Ja, so zum Beispiel, ja. Und dann kannst du sagen, ja, und dann geht's in den Austausch, wenn du kaufst, dann war's das, ja. Und parallel fragt der Makler 4, 5 Leute, aber die Immobilie ist nicht im Netz gelistet. Sobald es im Netz gelistet ist, wenn du es nicht kaufst, kommt es online auf die Webseite des Maklers und auf die Portale. Das ist dann halt in der Regel so, dass es dann halt nicht gut genug war für dich und dann wird es für den Markt gestreut und irgendjemand kauft es dann, ja. Vielleicht ist für den trotzdem noch ein guter Business Case, weil er irgendwelche versteckten Potenziale entdeckt, die du nicht gesehen hast, aber zu dem Zeitpunkt ist es dann on-market, sobald es gelistet wurde auf irgendwelchen öffentlich einsehbaren Themen. So, jetzt haben die großen Maklerhäuser haben eine richtig gute Datenbank. Die können halt mit einem Klick zum Beispiel das Exposé oder so ein Teaser heißt das. Ein Teaser heißt einfach die Kaufpreis, Region, ja. Objektart und Vermietungsstand, Produktqualität und so weiter rausschicken an die Investoren mit einem Klick, um halt abzuchecken, ob die halt Interesse haben oder nicht. Das können jetzt die großen guten Makler, können das. So ein kleinerer Makler, der jetzt zum Beispiel mal ein überregionales Objekt hat von einem Kumpel, das er verkaufen möchte, der hat das, zum Beispiel ein Münchner Makler, der normalerweise nur Wohnungen macht, hat einen Kumpel, der hat ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart für 10 Millionen und der will halt, dass sein Kumpel Makler aus München jetzt verkauft. Der hat ja gar nicht die Möglichkeit, auf so eine krasse Datenbank von so einem großen Maklerhaus zuzugreifen. Also der hat gar keine Möglichkeit, das gescheit zu vermarkten, ohne das ins Internet zu stellen. So. Wenn es aber direkt im Internet landet, ist halt nicht so geil. Und wir bieten quasi
auch solchen. Warum ist nicht so geil?
Ja, weil es dann halt on-market ist und dann denkt man sich halt immer seinen Teil. Ist halt einfach so. Ja. Also on-market-Objekte werden halt nicht so am Markt wahrgenommen wie jetzt direkt off-market zugespielte, weil die Diskretion ist nicht mehr da. Auch wollen es die Verkäufer gar nicht, dass es online geht. Es gibt viele Vor- und Nachteile von beiden Methoden, aber grundsätzlich ist so, kleine Wohnungen gehen immer über den Markt, meistens große meistens nie. Also kannst, ist
auch große Häuser.
Ja, geht ja meistens unterm Radar weg. Und bei uns gibt es halt die Möglichkeit, dass man halt ohne das ins Internet zu stellen, auch überregional oder auch als kleinerer Makler, Verkäufer das anbieten kann, dann ohne dass jemand mitbekommt.
Ich finde das ein ganz, ganz interessanter Aspekt, weil das hast du auch im Vorgespräch gesagt, jetzt gerade auch nochmal, das ist halt ein psychologischer Faktor, ne? Also die Leute, ja, wollen etwas off-market kaufen. Erstmal per se, das fühlt man sich exklusiver.
Ja.
Deshalb wollen die Verkäufer auch, dass sie quasi eigentlich nur off-market anbieten und das nicht ins Internet stellen.
Genau. Was aber nicht heißt, dass man dann weniger bekommt. Also es kann auch sein, dass man durchaus off-market einen deutlich, ja, höheren Preis erzielen, ja, kann als on-market.
Ja. Also, ja, ich habe es auch versucht, so ein bisschen auseinander zu sortieren im Vorgespräch. Ne? Das ist ja wir haben ja gerade einen Verkäufermarkt.
Ja.
Per se hat es erstmal der Verkäufer, ja, eigentlich leichter. Und jetzt kann es eine Konstellation geben, in denen ein Verkäufer bei euch auf der Plattform ist, zum Beispiel so ein Makler,
ja,
und da soll es jetzt schnell gehen. Dann ist es vielleicht ein günstiger Deal,
mhm,
und das ist dann ein Use Case für eure Plattform, dass der Makler das dort einstellt und von euch bereits geprüfte potenzielle Käufer hat, die nur deshalb, wir sind übrigens selber mit unserer BMMS auch, ja, auf eurer Plattform, quasi, und ihr habt quasi gecheckt, dass wir so weit in Ordnung sind,
ja,
im Zweifelsfall auch kaufen können. Und das bedeutet, der Makler kann schnell so seinen Deal machen.
Genau, der Makler kann das Ding durchschicken und hat dann eigentlich relativ schnell ein Feedback auch und kriegt dann auch sein Geld in der Regel von dem Investor, weil das sind jetzt nicht irgendwelche Möchtegerns. Ja,
ja, ja. Mehren AG habe ich auch gesehen.
Ja.
auf der Plattform, genau. Okay, und jetzt kann es aber auch sein, dass wirklich sehr gute Preise erzielt werden über die Plattform, dass es eine Top-Vermarktung eigentlich gibt,
mhm,
weil es auch, du sagst, es gibt auch wirklich einfach große Käufer, die große Volumina ankaufen wollen, die an die Deals rankommen wollen. Einfach.
Ja, es gibt halt verschiedene Intentionen. Also es gibt Projektentwickler, die wollen halt irgendwas kaufen, wo man noch was rausholen kann. Es gibt Bauträger, die wollen Grundstücke oder Abrisshäuser kaufen und die kalkulieren dann jeder anders. Also der eine macht Luxusverkauf am Ende des Tages und verdient halt so viel, dass er bereit ist, mehr zu bezahlen für ein Grundstück als jetzt irgendjemand on-market auch. Teilweise gibt es halt auch, ja, der kriegt es halt dann einfach auch besser mit. Dann gibt es halt auch große Instis, so heißen die. Die wollen einfach nur Geld unterbringen und langfristig safen. Ja.
Die Instis, ja.
Die wollen halt einfach, die haben eine Auflage, wir müssen jetzt 30 Millionen, 100 Millionen unterbringen und dann sind die auch bereit, Maximalpreise zu bezahlen. Wenn dafür zum Beispiel ein Mietvertrag mit der Stadt ist, für 30 Jahre gebunden, dann gucken die gar nicht mehr auf die Renditen so sehr. Ne? Hauptsache das Geld ist weg vom Konto, nach dem Motto.
Und ihr verdient Geld mit der Plattform, als weil das ein Abo-Modell ist für die Verkäufer.
Genau, ja. Die Verkäufer, die müssen Geld bezahlen. Das hat auch einen ganz klaren Grund, warum die Verkäufer was bezahlen müssen und nicht die Käufer. Also beim Käufer ist halt so, der sucht was Spezielles. Dem kann ich nicht garantieren, dass er morgen einen Deal macht. Ich weiß ja nicht, gibt es gerade einen Deal, der passt für den oder so morgen direkt. Dem Verkäufer kann ich garantieren, wenn er was verkaufen möchte, dann ist es eigentlich relativ schnell über die Bühne gelaufen.
Ja, ja. Ja, ziemlich cool. Und vor allem seid ihr sehr, sehr, sehr viel humaner und günstiger mit diesem Abo-Modell als ein provisionsbasiertes Modell, ne? Was ja eigentlich bei so einer Transaktion, das haben ja viele, die sagen, oh, Hauptsache ich hänge an großen Immobilientransaktionen dran.
Ja.
Weil selbst wenn ich mir nur ein Prozent nehme, mache ich fett viel Kohle.
Ja.
Das macht ihr eben genau nicht, sondern ihr versucht wirklich diese Plattform zu schaffen auf Basis von einer ganz normalen monatlichen Gebühr.
Genau, ja. Also die Hauptzielgruppe, die verkaufen, sind Makler bei uns und wir nehmen jetzt nicht irgendwie einen Teil von denen ihrer Provision ab. Also die können jetzt verkaufen, ohne ihre Provision zu schmälern und off-market relativ chillig das raushauen. Und tatsächlich hat mir jetzt einer eine Provisionsvereinbarung geschickt, den Makler, einfach weil er sagt, so geil, ja, er spart mir so viel Arbeit und Zeit.
Ja, cool.
Ich beteilige dich an meiner Provision. So, ich habe gesagt, ich will das gar nicht, du bezahlst die monatliche Gebühr, das ist alles cool, ne?
Ja.
Er will trotzdem.
Ja.
Dann ist halt so, ja.
Ja, ja. Ja, also mega cool. Viel Erfolg mit dem Projekt.
Danke dir.
Ich finde das, also wie gesagt, total spannend, was du alles machst. Wenn ich dich fragen würde, würdest du am liebsten bezeichnet werden? Als Startup-Gründer, als Influencer oder als Immobilieninvestor?
Immobilieninvestor.
Immobilieninvestor, okay. Ja. Also am Ende ist dann schon quasi dein Thema und das glaubst du auch, machst du über die nächsten Jahrzehnte, wirst du Immobilieninvestor sein. Also
ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Ne? Genau. Ja, wir haben jetzt auch wieder ein größeres Bestandsobjekt gekauft und das kommt jetzt nächste Woche, kriege ich einen Schlüssel, deswegen, da freue ich mich schon drauf.
Okay. Mehrfamilienhaus ja, oder Wohnimmobilien?
Wohnimmobilien, Stuttgart, ja.
Oh wow, in Stuttgart?
Mhm.
Okay. So, kannst du Details sagen?
Ja, 6 Einheiten und gute Lage.
Okay, 6 Einheiten, gute Lage. Und ist schon irgendwie Cashflow in Sicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist in Sicht.
Krass, okay.
Ja.
Über die Plattform oder wie rangekommen?
Nö, ganz normal. Und Bieterverfahren, Maximalpreis abgegeben.
Okay, und ja. Okay, krass. Und das hat funktioniert.
Ja, tatsächlich. Manchmal muss man sich einfach trauen, auch mal ein bisschen mehr zu bezahlen. So. Man muss halt wissen, bei welchem Deal man das machen kann und bei welchem nicht.
Und warum konnte man es da machen?
Also ich wusste ja nicht, ob ich überboten werde. Also bin echt fest davon ausgegangen, dass ich überboten werde, aber hat eigentlich gepasst.
Okay, aber du willst immer noch sagen, du hast einen guten oder sehr guten Einkaufspreis gehabt.
Ja, schon, ja.
Trotz Bieterverfahren.
Ja, ich hatte halt schon sogar ein schlechtes Gewissen ein bisschen, dass ich den Zuschlag bekommen habe, weil ich mich gefragt habe, was ich übersehen habe, so.
Ach so, okay.
Weil es eigentlich nicht sein kann, dass man in Stuttgart ein Bieterverfahren gewinnt, so.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja.
Ja, aber es ist das Gesetz der großen Zahl, gell? Wenn man es immer mal probiert.
Irgendwann klappt es halt mal, ja.
Genau, Fleiß wird belohnt. Ja. Erzähl noch mal kurz über, weil du bist ja auch viel am Reisen, oder?
Ja.
Wie viel Zeit im Jahr bist du unterwegs, würdest du sagen?
Also ich habe jetzt mal zusammengerechnet, ich hatte dieses Jahr schon 16 Flüge.
Okay, ja.
Und schon einiges, also wir haben jetzt gerade Oktober. Ja,
ja.
Und ich bin schon viel unterwegs, auf jeden Fall. Gerne noch mal spontan.
Ja. Und wie ist dein Tag organisiert? Also ich meine, du bist krass sportlich fit und alles rundum. Also stehst du morgens auf und erzähl mal ein bisschen so, wie du das hinkriegst.
Ja, also ich gucke schon, dass ich halt mich grundsätzlich gesund ernähre. Also das war ich kürzlich in Russland, habe natürlich dort auch viel probiert und so essen. Also da gibt es halt cooles regionales Essen, was ich halt nicht probieren möchte. Also ich esse es dann halt trotzdem, auch wenn es nicht in den Ernährungsplan reinpasst. So. Und dann schaue ich halt, wenn ich zu Hause bin, dass ich dann wieder ein bisschen stricter bin eine Weile. Aber es ist so, dass ich grundsätzlich versuche, 5-mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und wenn ich es mal nicht schaffe, esse ich halt einfach weniger. Dann weil das halt einhergeht, so gute Körperform mit zu viel Essen vereinbart sich nur, wenn man viel trainiert auch. Und wenn man mal weniger trainiert, dann esse ich halt einfach auch weniger und fertig.
Okay, weil dir das ist dir wichtig, dass du körperlich sehr fit bist.
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Langfristig ist halt das auch ein Stück weit auch was mit Erfolg zu tun, finde ich, weil wenn man durchzieht und sich selber ein bisschen strenger behandelt, dann wird man im Geschäft erfolgreich und auch so ist es auch beim Sport. Also wenn einer einen guten Körper hat und gut in Form ist, heißt es, dass man dann auch geschäftlich, meiner Meinung nach, besser dazu
veranlagt ist. Ja, ist alles ein Kreislauf. Es hat dann auch wieder mit Selbstvertrauen zu tun. Und ich bin ja lange nicht so diszipliniert wie du, aber wenn ich Sport mache, da braucht man nicht denken, man verliert Zeit. Man gewinnt mit Sicherheit Zeit, weil man leistungsfähiger wird.
Also, ja.
Durch die Tatsache, dass man dann Sport gemacht hat.
Also in einer Stunde Training kann man so viel reißen, ne? Das ist echt unglaublich. Die meisten stehen halt mit dem Handy da und tippen auf dem Handy rum und sind dann 2 Stunden im Gym.
Ja.
Und ich habe in einer Stunde 3-mal so viel Effizienz gehabt.
Ja. Und dein Tag, also hast du irgendwelche Morgenroutinen und wann machst du Immos, wann machst du, keine Ahnung, dein Startup? Du hast so viele Rollen parallel.
Ja, so viele Rollen sind es ehrlich gesagt gar nicht. Also der Bestand läuft halt einfach so nebenher, da mache ich gar nichts. Also wir sind ja zu viert.
Machen da die Kollegen was oder ist das verwaltet?
Nee, die machen da was.
Okay.
Also beim Bestand mache ich gar nichts.
Ja.
Da bin ich halt beteiligt, so ganz normal, wie bei den anderen Sachen auch. Beim Immobilienhandel, bei den Flips, da kümmere ich mich hauptsächlich um den Einkauf und um den Verkauf der Immobilien. So zwischendrin mache ich eigentlich auch relativ wenig. Ab und zu helfe ich mal auf der Baustelle auch aus. Teilweise legen wir halt echt Hand an.
Ja.
Der Grund ist zum einen, wir sind Schwaben, wir wollen ein bisschen was sparen. Und zum anderen, es geht halt einfach schneller, weil die Handwerker halt teilweise nicht beikommen. Wenn sie schnell kommen, ist halt zwar teuer so.
Ja.
Wenn man halt einen fixen Flip macht mit einer hochwertigen Sanierung, gibt es so ein paar Arbeitsschritte, die halt echt wichtig sind, am Anfang gleich zu machen, damit die anderen anfangen können. Und
was zum Beispiel?
So Wasserleitungen reinlegen oder so. Das helfe ich dann manchmal, mach das mit oder so.
Ach krass, okay.
Ja.
Das würde ich mir gar nicht zutrauen.
Ja, es geht schon. Das ist sowas und dann kümmere ich mich da hauptsächlich um Einkauf und Verkauf. Da prüfe ich täglich Exposés auch, mache halt auch Besichtigungstermine aus, aber nur bei denen, wo ich halt weiß, es lohnt sich oder es entsteht halt ein Folgegeschäft, wenn man hinkommt. Und wenn ich mal keine Zeit habe, dann mache ich trotzdem Termine aus, dann geht mal mein Bruder vorbei oder ein Kollege oder so und dann bleibt da nicht so viel auf der Strecke.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht so einen geregelten Tagesablauf, wo ich sage, jeder Tag sieht so aus bei mir. Jeder Tag ist ganz anders. Und die Plattform ist auch, die begleitet mich auch dauernd. Also ich führe da regelmäßig Gespräche mit potenziellen Partnern auf der Ankaufs- als auch auf der Verkaufsseite, gehe mit Leuten essen, überzeugt die von unserem Produkt und mache da auch einen kleinen Antrieb rein.
Finde ich sehr erfrischend, das mal zu hören von einem erfolgreichen Investor und Unternehmer, dass er nicht immer den gleichen Tagesablauf irgendwie folgt und nicht Morgenroutine in dem Sinne, sondern du triffst viele gute Einzelentscheidungen wahrscheinlich über den Tag und kommst so zu deinem Erfolg.
Ich habe schon auch mal so probiert, so eine Routine zu machen mit so einem Buch, habe ich mal gelesen, aber war nicht so meins.
Miracle
dann.
Morning wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, natürlich.
So nach einer Woche war ich raus oder nach einem Tag.
Ja, cool. Sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Fabian. Und viel Erfolg für den 7plusclub.de übrigens, wer sich das anschauen will.
Ja, danke dir, Marco. Dir auch weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Projekt.
Ja, danke schön.